Was kann KI? Der Frage-Antwort-Podcast für Entscheiderinnen und Entscheider aus Unternehmen und Verwaltungen, die KI konkret nutzen wollen. Ich bin Stefan AI.
Und ich bin Digit, Stefans KI-Sidekick.
Zusammen beantworten wir Ihre Fragen rund um den praktischen Einsatz von künstlicher Intelligenz. Digit, starte den Countdown.
Los geht's.
Heute ist es soweit, Digit. Heute wird Tacheles gesprochen.
Bekannterweise kommt der Ausdruck ja aus dem Hebräischen und sagt sowas wie zur Sache kommen. Wir kommen also heute zur Sache?
Ja.
Super, das unterstütze ich. Zu was genau eigentlich?
In dieser Episode sprechen wir über die Modernisierungspläne der Bundesregierung im Bereich Digitalisierung und Staatsmodernisierung und was daran aus meiner Perspektive nicht stimmt. Wir sprechen über Moonshot-Projekte, mit denen man Unternehmen aus der Digitalisierungslethargie holen kann. Und wir sprechen über alles, in dem KI heute noch nicht besonders gut ist.
Okay, Lethargie kommt ja hingegen aus dem Griechischen und bedeutet vergesslich oder träge. Beides kann man heute von dir nicht behaupten.
Lexikon zum Frühstück gehabt heute?
Nein, ich weiß sowas auch ohne dicke, zellulose Datenträger. Kommen wir zu Frage 1. Wie sind Ihrer Meinung nach die Modernisierungspläne des Digitalministeriums zu bewerten? Geht damit Deutschland in die richtige Richtung?
Ja, kommen wir mal zu der ersten Frage. Ich habe das Ding gerade vor mir liegen. Das Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung hat die Modernisierungsagenda für Staat und Verwaltung vorgelegt. Jetzt schon Mitte Oktober ungefähr. Untertitel für ein schnelles, digitales, handlungsfähiges Deutschland. Insgesamt 40 Seiten, die zwei letzteren Seiten sind leer, deswegen sind es eigentlich nur 38. Aber hey, wer zählt das schon? Und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo ich anfangen soll. Die Problematik daran ist jetzt für mich hier, ich sag mal, das so wertschätzend zu machen, dass ich mir nicht irgendwie den Mund verbrenne. Denn ich möchte natürlich auch keine Kritik äußern, da wo sie nicht angebracht ist. Allerdings gibt es so viele Stellen im Dokument, über die man dringend mal reden müsste, dass ich mir jetzt ganz klar auch aussuchen muss, mit was ich denn eigentlich überhaupt anfange, über was ich denn spreche. Letztendlich ist das Dokument eigentlich ganz gut aufgebaut. Es hat erst zunächst Handlungsfelder für einen leistungsfähigen Staat definiert und es hat sogenannte Modellprojekte jetzt hier aufgelistet. Und diese Modellprojekte werden dann im Nachgang mal einzeln durchgegangen. Und man sagt, wie man in den Leistungsfeldern für einen leistungsfähigen Staat, was man sich denn da vorgenommen hat. Da werden Ziele definiert, da werden Kriterien definiert. Eigentlich muss man sagen, schon ganz gut. Mein Problem ist gar nicht so sehr die Vorgehensweise jetzt hier, sondern wie KI und Automatisierung hier durcheinander geworfen wird. An ein paar Dingen möchte ich mich trotzdem etwas festhalten und wir gehen erstmal jetzt die Modellprojekte halt durch. Was steht denn da konkret drin? Zentralisierung, IKFZ-Portale. Ich war neulich bei einer kleinen Verwaltung und die haben von diesem IKFZ halt auch schon geschwärmt. Die fanden das gut. Kann ich es mal so stehen lassen. Digitale Führerschein, Bauturbo kommt jetzt hier, Zugang zum Recht verbessern. Dann geht's aber schon los. Die 24-Stunden-Gründung. Wir wollen, und hier lese ich einfach mal jetzt vor, wir wollen die Gründung von Unternehmen innerhalb von 24 Stunden ermöglichen. Und ich frage mich, why? Warum? Als ich mein Unternehmen gegründet habe, habe ich den Zettel dafür 2019 ausgefüllt. Und das war an einem 31.12. oder so. Und dann war ich quasi eine Woche später, hatte ich ein eingetragenes Unternehmen. Jetzt natürlich keine GmbH und keine AG, sondern ein Einzelunternehmen. Aber in den wenigsten Fällen ist die Gründungszeit ein Problem. Also warum ist das jetzt hier ein Hebel, frage ich mich. Dazu stellen wir ein zentrales Webportal zur digitalen Unternehmensanmeldung mit Once-Only-Funktion als Teil des D-Stacks zur Verfügung. Die Bund-ID dient als Online-Identifikation. Ja, liebe Leute, aber das ist ja jetzt schon so. Also ich bekomme über meine Bund-ID bekomme ich Nachrichten. Ich kann mein Unternehmen ummelden. Ich kann Änderungen vornehmen am Geschäftszweck. Das ist alles jetzt schon so. Hier sind also auch Sachen drin, wo man denkt, ja okay, aber macht das jetzt tatsächlich so den Unterschied? wir fangen ja gerade erst an. Es kann ja sein, dass jetzt hier noch ganz viele Sachen kommen, die sehr, sehr gut sind für uns Bürgerinnen und Bürger auch. Dann kommt hier Work-and-Stay-Agentur, Direktauszahlungsmechanismen, IBAN Plus, Rechtsgrundlagen für KI, KI-Unterstützung im Visumsverfahren. Der nächste, an dem ich mich so ein bisschen aufhängen möchte, ist das agentische KI für Umweltverwaltung. Wir setzen ein agentisches KI-System in der Umweltverwaltung ein. Damit können Verwaltungsmitarbeitende fachspezifische Daten und Informationen schnell auswerten. Warum schreibt man agentische KI? Was ist an der agentischen KI anders als an der KI, die man vorher überall eingeschrieben hat, dass sie dort unterstützt? Und das ist so ein bisschen der Punkt, der mir halt hier sehr sauer aufstößt. Ich habe den Eindruck, hier wird sehr viel, man verzeihe mir das bitte, ich meine es wirklich nicht böse, Bullshit-Bingo gespielt. Es geht darum, Fachbegriffe zu verwenden. Und agentische KI, ja, aber was ist genau damit gemeint? Denn eine agentische KI, also entweder hat man einen KI-Agentin, dann kann der ein Ziel verfolgen über einen längeren Zeitraum, ohne dass man dabei sitzen muss. Oder man hat einen KI-Assistenten, der das eben nicht kann, der immer nur reagiert in dem Moment, wo man fragt. Eine agentische KI ist irgendwo dazwischen. Aber warum braucht es diese Unterscheidung? Was hat die Autoren dieser Agenda dazu bewogen, das so zu schreiben? Und da geht es für mich zentral letztendlich um den ersten Punkt meiner Kritik. KI wird hier ganz oft als Buzzword verwendet und als Blendwerk. Gerade hier sowas wie agentische KI. Ich habe nicht den Eindruck, dass damit etwas mehr erklärt ist, sondern es soll nur gut klingen. Und ich finde, das hat in so einer Modernisierungsagenda einfach nichts zu suchen. Wir gehen mal weiter durch. Dann kommt hier Entbürokratisierung in der Pflege, Förderzentrale Deutschland. Dann kommt KI-basierter Förderlotse Wachstumsmärkte. Was steht da? Wir entwickeln eine neue KI-gestützte Plattform, auf der die bisherigen Informations- und Beratungsangebote der Außenwirtschaftsförderung und der Entwicklungszusammenarbeit komplementär dargestellt werden. Eine KI-gestützte Plattform. Was hat hier konkret KI jetzt bei dieser Plattform zu tun? Sucht sie Informationen zusammen? Und ist das nun eine andere Form von Suche? Gibt es da einen Chatbot, den ich fragen kann? Es hätte auch vollkommen gerecht zu schreiben, wir entwickeln eine Plattform, auf der man das einsehen kann. Denn Förderlotse, Wachstumsmärkte, klingt ja erstmal gut. Ich habe persönlich jetzt nicht ich habe nicht das Verständnis, wie mir das jetzt helfen könnte. Aber hey, könnte ja durchaus halt ein Thema sein. Aber warum dann KI? Warum braucht es hier an der Stelle halt KI? Und was genau macht KI innerhalb dieser Plattform, dass es notwendig ist, dass es eine KI-geschützte Plattform ist? Und ich wage mal anzuzweifeln, dass das dann überhaupt notwendig wäre, dass es hier jetzt um eine Plattform geht, die unbedingt KI braucht. Nein, es klingt einfach gut. Und deswegen, das ist das, ne? Da ist so ein bisschen, da werde ich leidenschaftlich tatsächlich. Dann gehen wir weiter durch. Maximale Vereinfachung des Kulturförderwesens. Innovation durch Experimentierklauseln. Innovation durch Experimentierklauseln ist ein guter Punkt. Experimentierklauseln gibt es ja jetzt auch schon jede Menge, die ja meistens halt außerhalb von Digitalisierung stattfinden. Also man kann ganz viel experimentieren, auch unter anderem im E-Government-Bereich. Ne? Also da gibt es schon die eine oder andere Möglichkeit. Also Experimentierklauseln existieren jetzt bereits. Wir wollen gemeinsam mit dem Deutschen Bundestag ein Bundesexperimentiergesetz entwickeln, das durch neue erweiterte Abweichungsrechte von bestehenden Regelungen die Innovationskraft Deutschlands stärkt. Das ist meines Erachtens gar nicht notwendig, weil Experimentierklauseln gibt es, ich weiß nicht, ich lehne mich mal aus dem Fenster, 20, 25 Stück. Man müsste einfach nur noch mehr Experimentierklauseln im E-Government-Bereich erlassen, dann würde das schon ausreichen, dann könnte man sich darauf berufen. Ne? Es braucht dazu jetzt hier nicht nochmal ein Bundesexperimentiergesetz. Innovationsfreiheitsgesetz kommt hier, Vereinfachung der Melde- und Dokumentationspflichten in der Tierhaltung. Gesetz zur beschleunigten Planung und Beschaffung für die Bundeswehr. Sicherlich ein Thema, zentrales News Center, Rechenzentrum, Strategie. Auf die gehen wir gleich später nochmal ein. Und Modernisierung des Dienstrechts. Es tut mir leid, wenn das jetzt ein bisschen langweilig vielleicht war, während ich jetzt da durch dieses Dokument durchgehe und meine Hörenden natürlich das jetzt nicht sehen an der Stelle, aber man bekommt ja schon so einen gewissen Vibe davon. Mein zweiter Kritikpunkt, außer dass jetzt hier KI als ich sag mal, Buzzword sehr häufig verwendet wird, ohne dass überhaupt klar ist, inwiefern KI jetzt da eine Rolle spielen soll oder kann, ist, dass das alles Initiativen sind, die von oben nach unten dekliniert werden. Und wenn etwas nicht mehr funktioniert heutzutage im KI-Zeitalter, dann ist es halt der Top-Down-Approach. Es geht nicht mehr darum, Top-Down etwas vorzugeben. Diese Initiativen sind alle ja fein. Okay, aber ich lese keine einzige Initiative, die mit einer Samtgemeinde gemacht wird. Ich lese keine einzige Initiative, die zusammen auf der untersten Ebene mit einer Bezirksregierung gemacht wird. Ich lese keinerlei Initiativen, die in irgendeiner Form auf die unteren Bereiche unseres Verwaltungstraktes einfach eingehen. Es geht immer nur um Bund, es geht um Prestige, es geht um Vorzeigeprojekte, Leuchtturmprojekte. Aber das ist ja nicht der Punkt. Diese Leuchtturmprojekte hat es immer schon gegeben. Das, was der Punkt ist, ist, dass wir auch die Anker lichten. Das heißt also, ne, dass wir auch in den Verwaltungen, die eben nicht zum Bund gehören, sondern die sich eher auf Landes- und Kommunenebene halt dann befinden, dass wir diese dann auch ermächtigen, solche Projekte zu machen. Und was braucht es dafür? Dafür braucht es in allererster Linie Geld. Dafür braucht es Personal. Dafür braucht es Kapazitäten. Alleine schon, und da komme ich jetzt zu einem Punkt, der mich am meisten aufgeregt hat, hier steht Rechenzentrumstrategie. Wir wollen den Rechenzentrumstandort Deutschland stärken, indem wir nicht nur mindestens eine der europäischen Gigafactories nach Deutschland holen, sondern neben KI und Cloud und Edge Computing vorantreiben. So, was zum Henker soll eine AI Gigafactory sein? Warum muss eine der europäischen AI Gigafactories unbedingt in Deutschland stehen? Es geht hier um Prestige. Aber Prestige ohne eine Notwendigkeit dafür zu haben. Mir ist vollkommen egal, erstmal weiß ich gar nicht, was überhaupt eine AI-Gigafactory sein soll. Was ist das genau? Ist das ein Rechenzentrum mit ganz vielen Grafikkapazitäten? Also Nvidia-Chips? Blackwell und wie sie alle heißen? Oder was ist das genau? So, nein, eine soll auf jeden Fall in Deutschland stehen. Ja, weil wir wie wir sind. Ja, ist vollkommen egal. Wir denken in Europa. Wir denken nicht in Deutschland, wir denken in Europa. Also europäische AI Gigafactories können meinetwegen sonst wo in Europa stehen. Die Frage ist doch, wie erhalten Menschen Zugriff auf eine Gigafactory, was es auch immer sein mag? Wie kriegt jetzt eine kleine Stadtverwaltung irgendwo in Deutschland Zugriff auf die Kapazitäten dieser Gigafactory? In allermeisten Fällen gar nicht. Denn die sind angebunden an ihren lokalen Rechenzentrumsbetreiber. Nehmen wir mal die Regio-IT. Die haben wiederum KI-Dienstleistungen. Ne, da kann man sich einen KI-Chatbot holen, alles super. Aber die haben keine anderen Möglichkeiten. Die müssen an ihren zentralen Anbieter. Oder aber sie gehen an das ITZ-Bund, wenn sie dürfen. Und bekommen halt nach drei Monaten Bedarfsmeldung, bekommen sie eine Antwort, nee, können wir leider nicht mithelfen. So passiert es in der Realität ganz oft. Wie also bekommen die kleinen Verwaltungen denn Zugriff auf eine AI-Gigafactory in Deutschland? Nur das Ding da stehen zu haben und für den Bund zu betreiben, nutzt nichts. Wie bauen wir denn in den kleinen Verwaltungen dann die Kompetenzen auf, damit überhaupt umzugehen? Systeme daran anzubinden, wie werden bestehende Systeme dorthin rüber transferiert und so weiter und so fort. Die meisten Antworten auf diesen Fragen, die ich gerade stelle, haben was mit Geld zu tun. Ich lese hier in diesem Dokument nichts davon, dass zum Beispiel kleineren Verwaltungen ein Digitalisierungsgutschein zur Verfügung gestellt wird, zum Beispiel über 100.000 Euro. Damit ließe sich vortrefflich zum Beispiel einen Digitalisierungsbeauftragter bezahlen und auch noch die gesamte Belegschaft schulen im Bereich KI und Digitalisierung. Und da ist ja nicht nur halt dann KI drin, sondern auch noch, wie läuft einfach Prozessmanagement, wie ist ein gutes Projektmanagement aufgebaut, lese ich hier an der Stelle halt nicht. Hier ist nur, der Bund macht und alle anderen sollen folgen. Die da oben machen und wir sollen folgen. Das funktioniert meines Erachtens nicht. So, und das sind nur mal ganz ausschnittweise ein paar der Themen. Hier ist ganz viel anderer Text noch drin. Ganz viele Dinge, über die man sich aufregen könnte oder über die ich mich halt, wenn ich mal Freizeit habe, aufregen kann. Das sind allerdings letztendlich so meine größten Kritikpunkte. Ich gucke mal auf meine Liste nochmal. mehr Schein als Sein. Ne? KI wird jetzt hier mit Automatisierung gleichgesetzt, ohne dass ich den Autoren unterstelle, dass sie eigentlich genau wissen, wofür KI eingesetzt werden kann. Ne? Dann haben wir den Top-Down-Approach, dass alles quasi von unten runter dekliniert wird, aber selbst das ja eigentlich nicht. Ne? Es wird eben nicht an einer Plattform entwickelt, an einer einheitlichen Prozessplattform, mit der auch eine kleinere Gemeinde, eine Stadtverwaltung, ne, dann ihre Prozesse aufbauen kann, unter anderem halt auch mit KI dann. Nein, es sind Einzelanwendungen, aber ohne, dass man quasi an die Kleinen denkt. Und das ist so meine Kernbotschaft hier. Das Ganze wird nicht funktionieren, wenn nur auf der Bundesebene gedacht wird, sondern es muss auch auf allen anderen Ebenen gedacht werden. Und der Bund muss sich überlegen, wie er jeder einzelnen Verwaltung von klein bis groß in Deutschland ermöglicht, zu digitalisieren, KI einzusetzen, auf Rechenzentrumskapazitäten zuzugreifen, die Mitarbeitenden vollständig zu schulen und so weiter. Und wenn das nicht passiert, dann muss ich leider sagen, ist diese Modernisierungsagenda ein netter erster Schritt, wird aber nicht dazu führen, dass Deutschland sich viel, viel stärker digitalisiert. Das ist einfach meine Überzeugung. Und die Überzeugung kommt aus, ja, jetzt 2025 nähert sich jetzt langsam dem Ende. Aber ich habe in 2025, ich weiß nicht wie viele Hunderte von Verwaltungsmitarbeitenden vor mir gehabt in Schulungen. Und alle sagen das Gleiche. Zugriff auf Rechenzentrumskapazitäten nicht da. Kein Geld, um die Leute zu schulen, flächendeckend. Keine Möglichkeiten, das Personal zu gewinnen, was einem bei der Digitalisierung hilft. Das sind so die drei großen. Und das wäre schon mal eine echt gute Idee, wenn eine Modernisierungsagenda von diesem Bundesministerium für Digitalisierung darauf eingehen würde und nicht quasi ihre Leuchtturmprojekte einfach nur promotet. So.
In unserem Unternehmen wird inzwischen viel über Digitalisierung gesprochen. Die meisten haben aber den Eindruck, dass es dabei auch bleibt. Wie kommen wir in Aktion und nehmen auch Mitarbeitende mit, die davon nur am Rande mitbekommen?
Kommen wir zum nächsten Thema. Ja, das ist auch eine Beobachtung, die ich mache in ganz vielen Unternehmen, ist enormer Bedarf zur Digitalisierung, viel mit, was man mit KI machen kann. Kommt jetzt gerade erst in Sicht, die Leute verstehen jetzt erst gerade, was man mit Digitalisierung und mit KI alles machen kann, aber müssen sich sortieren, müssen das in geordnete Bahnen leiten. Und das fällt den meisten an der Stelle halt schwer. Weil schon auch alte Jahre vorher über Digitalisierung und jetzt muss man auch sagen, seit 2023, 2022 halt sehr viel über KI gesprochen worden ist. Also, wie fängt man denn an? Ein Approach, eine Vorgehensweise kann das sogenannte Moonshot-Projekt sein. Ich musste jetzt neulich lernen, dass dieser Begriff nicht längst hier etwas sagt. Was ist ein Moonshot? Ein Moonshot ist letztendlich ein sehr, sehr großes Ziel, was man sich vornimmt. Ein Ziel, was man eigentlich so in der Form, von dem man eigentlich weiß, dass man es nicht erreichen kann. Und man nimmt da neue Technologien, wie zum Beispiel künstliche Intelligenz, und versucht eben mit sehr viel Expertise und dieser neuen Technologien die bekannte Grenze des Machbaren zu überwinden. Ein jetzt gerade in den Schlagzeilen gewesenes Moonshot-Projekt ist Suncatcher, so hieß es, von Google, die jetzt erforschen wollen, wie man mit kleinen KI-Rechenzentren in der Erdumlaufbahn rein durch Solar betrieben, wie man damit Kapazitäten aufbauen kann und was das Ganze kostet und wie das Rechnen, also wie das sich rechnen könnte. Das ist ein Moonshot-Projekt. Natürlich muss jetzt nicht jeder seine Satelliten in Orbit schicken. Darum geht es an der Stelle halt nicht. Moonshot kann übersetzt werden mit Machbarkeitsstudie. Es geht darum, sich ein großes Ziel zu setzen und dann zu versuchen, mit allen Mitteln, mit modernster Technologie, dieses zu erreichen. Nehmen wir mal ein hemdsärmeliges Beispiel, demografischer Wandel. Ein Problem, was jedes Unternehmen, jede Verwaltung hat, ist, dass Mitarbeitende nach x Jahren das Unternehmen verlassen und ihr Wissen mitnehmen. Wenn die 20 Jahre da waren, wenn sie 30, 40 Jahre gegebenenfalls sogar da waren, gehen die mit einem Schatz an Wissen aus dem Unternehmen raus, was, auch da muss man mal ehrlich sein, was vorher einfach nicht mehr abgezogen werden kann. Dieses Wissen, dieses Silo-Wissen ist in den Köpfen der Mitarbeitenden drin und die gehen damit. Es wird verloren gehen. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. konkrete Methoden, um es abzuziehen, sind zum Beispiel Interviews, die mit diesen Mitarbeitenden dann laufen. Dafür hat aber normalerweise eigentlich heutzutage keiner mehr Zeit. Es gibt eigene Firmen, die sich halt nur damit beschäftigen, das Wissen dieser Mitarbeitenden aus deren Köpfen rauszuholen. Das hat dann meistens was damit zu tun, wenn die sehr seltene alte Industrieanlagen halt dann bedienen, wenn die alte Programmiersprachen halt dann können, die jetzt halt für eine bestimmte Arbeit halt wichtig sind, wo es aber keinen Nachwuchs gibt. Dann muss das Wissen irgendwie erhalten sein oder erhalten werden, es muss dokumentiert werden und so weiter. Und dafür gibt es eigene Firmen, die man ins Haus holt, die dann den Prozess dann machen. Und ein Moonshot-Projekt, also eine Machbarkeitsstudie könnte sein, jetzt zu erforschen, und ich finde, das ist nochmal wichtig zu unterstreichen, es geht hier um Forschung, zu erforschen, wie künstliche Intelligenz einem helfen kann, zum Beispiel die Wissenssilos von den Mitarbeitenden aufzubrechen und abzuziehen. Und wie kann überhaupt generell, zum Beispiel in Kombination mit einem Chatbot, wie kann es gelingen, dass das Wissen der Mitarbeitenden gar nicht erst in Siloform sich anreichert? Wie muss man eine Organisation verändern, auch vielleicht auch nur sachte verändern, also leicht verändern, dass sowas gelingen kann. Und das ist ein Moonshot-Projekt. Und das hat Moonshot-Projekte oder Machbarkeitsstudien haben halt den Vorteil, dass von ihnen eine Signalwirkung ausgeht. Dass es etwas Neues ist, weil das haben sie so die meisten halt in einem Betrieb noch nie gehört. Das kann auch als Aktionismus wahrgenommen werden, dass viele denken, ja, okay, jetzt versuchen sie irgendwie was ganz Krasses zu machen, sollten aber erstmal ihre Basics hinbekommen. Und den Punkt darf man natürlich dann im Change Management ein Stück weit auch entkräften. Es geht um Signalwirkung, es geht um Ausloten von Möglichkeiten. Ich gebe zu, Moonshot-Projekte sind erst einmal vielleicht abstrakt und schwer zu verstehen, aber eben diese Signalwirkung, die von ihnen ausgeht, das kann in der Organisation etwas in Wandel bringen. Es ist aber ganz wichtig, wie sie halt durchgeführt werden. Wenn sie in den gleichen Parametern durchgeführt werden, wie alle anderen Projekte auch, dann werden sie aller Wahrscheinlichkeit nach gar nicht zustande kommen. Also wenn die gleichen Menschen, die jetzt bereits halt mit Digitalisierung betraut sind, sich halt mit diesem Thema beschäftigen und dann versuchen, da irgendwas ganz besonders Neues zu machen, aber nicht von ihren Arbeitsparadigmen, die ja in all den Jahren nicht funktioniert haben, weil sonst wäre man ja an dem Punkt schon digitaler zu sein, sich dann damit beschäftigen, ist das genauso dem Untergang geweiht wie alles andere auch. Es wird dann nicht weitergehen einfach. Man wird dann über sowas dann sprechen. Nur die Message, die halt dann mitkommt, ist, ja, auch das haben sie nicht hinbekommen. Sie haben die ganzen Basics nicht hinbekommen, die einfachen Erleichterungen, und jetzt haben sie auch ihren Moonshot an der Stelle halt nicht hinbekommen. Ja, was ist das denn? Deswegen bedeutet aber auch Moonshot gleichzeitig oder Machbarkeitsstudie von allen gängigen Paradigmen der Projektarbeit innerhalb eines Unternehmens oder einer Verwaltung im kurzen Moment zumindest mal Abstand zu nehmen. Denn gucken wir uns mal an, wie das in Verwaltungen so läuft oder in größeren Unternehmen. Wenn wir Glück haben, haben wir dort ein eingeschwungenes Projektmanagement. Wenn wir Pech haben, wird Projektmanagement einfach nur so mitgemacht. Keiner hat im Bereich Projektmanagement oder auch Prozessmanagement in einer Form eine Ausbildung. Und das ist ja schon mal schwierig. Ne? Und wenn dann davon nicht Abstand genommen wird, warum sollte dann eine Machbarkeitsstudie besser funktionieren als alle anderen Projekte? Also bedeutet ein Moonshot, alles anders zu machen. Alles anders als bisher. Unter der Prämisse, weil hätte das, was man bisher ja gemacht hat in der Organisation, bislang funktioniert, hätte man ja nicht den Rückstau an Digitalisierung oder Integration halt von KI. Die Zuhörenden merken jetzt wahrscheinlich gerade schon, ich bin mächtig auf Krawall heute gebürstet. Eigentlich nicht, aber so klingt es vielleicht. Deswegen ist ein Moonshot-Projekt tatsächlich auch ein Digitalisierungsversuch mit der Brechstange. Der kann schiefgehen. Und das kann negative Konsequenzen haben, dass man zum Beispiel dann sagt, ja, Basics haben nicht funktioniert und Moonshot auch nicht. Aber die Möglichkeit für eine Organisation innerhalb eines Moonshots so viel zu lernen über sich selbst und über andere Projektvorgehen ist sehr verlockend und kann halt dazu führen, dass selbst wenn der Moonshot schief geht, selbst wenn die Machbarkeitsstudie nicht funktioniert, dass man ein paar Dinge aus diesem Vorgehen, aus diesem radikal anderen Vorgehen mitnimmt und dann halt sich wieder mit den kleineren Themen beschäftigt. Es kann aber auch passieren, dass der Moonshot funktioniert und dass er dann einen Weg zeigt, wie dann in Zukunft auch mit anderen Digitalisierungsthemen umgegangen werden soll. Was sind die Kriterien für einen Moonshot? Wie gesagt, alle bisherigen wichtigen Player nochmal konkret zu überprüfen, die an dem Projekt teilnehmen. Der Teilnehmerkreis sollte so klein wie irgendwie möglich sein. Ja, je mehr Köche, desto verdorbener der Brei letztendlich. Konkrete Projektvorgehen, wie man sie bisher etabliert hatte, dürfen an der Stelle halt gerne mal geskippt werden. Es muss anders gemacht werden. Nur um des Andersmachens Willens. Und ja, dann versucht man halt vielleicht mit der Expertise von außen, mit jemandem, der sich halt sehr, sehr gut auskennt, was KI angeht, dann etwas zu erschließen, wie zum Beispiel dem systematischen Abziehen halt von Wissenssilos. Und wenn das gelingt, dann ist das nämlich gleichzeitig halt der Moonshot. Dann ist das Unternehmen auf dem Mond. Dann ist es plötzlich halt wesentlich weiter als sein Wettbewerb. Und Moonshots, letzter Satz dazu, kennt man halt auch noch aus der Erstellung von KI-Modellen. Ne? Das heißt also, wenn ein Unternehmen alles auf eine Karte setzt. Das klingt ein bisschen dramatisch. Ne? Es geht jetzt hier nicht um Bankrott oder Insolvenz oder sowas, sondern beziehungsweise bei diesen Unternehmen, die diese Modelle dann bauen schon. Ne? Die setzen alles auf eine Karte, auf einen Trainingszyklus, weil sie sich einfach nicht mehrere Trainingszyklen halt leisten können. Und das ist dann der Moonshot. Ne? Vielleicht funktioniert es, dann wird's toll. So wie ich mir aber diese Machbarkeitsstudien halt vorstelle, ist es ein Vorgehen, was, wenn es funktioniert, dann soweit auch intern operationalisiert werden kann, dass ein Unternehmen das immer wieder durchführen kann. Und dann wird halt dann das nächste Moonshot-Projekt ausgelobt und das nächste. Und dadurch kommt eine Art Sog zustande. Und dieser Sog zieht dann den Kahn in die Richtung Digitalisierung. Und dass auch Menschen das Gefühl haben, okay, jetzt bewegt sich tatsächlich etwas, weil man sich ambitionierte Ziele gesetzt hat und selbst wenn man sie nicht erreicht, zumindest halt sehr, sehr gute Ergebnisse trotzdem erzielen kann.
Und nun die letzte Frage. Künstliche Intelligenz kann ja bekanntlich alles. Das kann ich übrigens unterschreiben. Ist es aber wirklich so und woran scheitert KI heute noch?
Ja, das ist schon ein bisschen paradox teilweise. Auf der einen Seite haben wir KI-Modelle, die halt in den Mathematik- und Programmierwettbewerben Gold abräumen können. Und gleichzeitig können diese Modelle bestimmte Dinge nicht, wie viele Buchstaben hat ein bestimmtes Wort? Ne, wie viel P stecken im Mississippi? Oder wie viel S? Und dass selbst so einfachste Dinge wie generieren mir ein Bild, auf dem die Uhr und die Uhrzeiger 11.15 Uhr zeigen. Dass selbst das nicht funktioniert, das kriegt die KI hin. Ich habe zwar jetzt immer wieder Bilder gesehen von angeblich dem Folgemodell von Nanobanana und das kann es anscheinend jetzt dann, aber damit tut sich die KI schwer. Die KI hat wenig Verständnis für Räumlichkeit. Also wie sich etwas wie bewegen muss, damit ein bestimmtes Ziel erreicht werden kann, in 2D oder in 3D, das kriegt die KI an der Stelle halt auch noch nicht besonders hin. Sie ist nicht besonders gut darin, mit Geld umzugehen. Das sehen wir jetzt gerade bei Alpha Arena. Das ist so ein Test. Da haben große Sprachmodelle Geld bekommen, $10,000, und handeln jetzt gerade im Kryptomarkt. Und er sah so aus, als würde DeepSeek das Feld abräumen. Sehr zur Überraschung tatsächlich, weil über DeepSeek spricht man eigentlich heutzutage jetzt gar nicht mehr so sehr. Aber mittlerweile sind alle weit unter dem, mit dem sie eingestiegen sind. Oder zumindest halt relativ auf der gleichen Höhe. Es gibt allerdings keinen signifikanten Unterschied zu jemandem, der jetzt einfach nur die Kryptowährung gehalten hätte. Und daran sieht man jetzt, die sind jetzt auch nicht besonders gut darin, halt Geld zu vermehren. Und so gibt es halt Nicklichkeiten. Da gibt es so witzige Sachen wie, ich lasse mir in meinen Seminaren immer eine Liste ausgeben von E-Mails an diese jeweilige Organisation halt gerichtet, bei der ich gerade bin. Und dann stelle ich die Frage, welche dieser E-Mails ist denn die wichtigste hier? Welche sollte Prio 1 haben? Und ich brauche die Antwort gar nicht abzuwarten. Ich weiß, dass es die 4 sein wird, die 4. E-Mail. Das sind so Also man sagt ja, die KI wäre unberechenbar und man könnte nicht vorher ahnen, wie das Ergebnis aussieht. Doch in einigen Fällen schon. Wenn man die KI auffordert, zu überlegen, eine Zahl zwischen 1 und 100, wird es wahrscheinlich die 57 sein oder die 27. Warum, weiß man nicht. Und das ist schräg, kann man nicht anders sagen. Und wie sagte es eine Teilnehmerin einer der Schulungen letzte Woche, die sagte, ja, ist ja super, also das Grundschulniveau kann die KI nicht, deswegen steige ich sie gleich bei Abi ein. Und ich finde, das ist eine super Beschreibung. Das ist eine super Beschreibung. Ganz viele Sachen, die für uns einfach total lapidar sind, kriegt die KI nicht hin. Und dann machen die Menschen einen Fehler. Sie sehen das und sagen, naja, offensichtlich ist ja KI nicht so weit. Sie sehen aber halt nicht die ganze Tiefe, die in dem Thema drinsteckt. Das ist natürlich einfaches Themen, wie halt wie viel P in Mississippi oder wie viel R in Strawberry, dann vielleicht mal schief gehen können. Aber dass es auf der anderen Seite so viele Dinge gibt, die sich weit über den Intellekt der meisten Menschen halt hinaus bewegen, das ist natürlich klar, dass man das dann nicht sieht und auch nicht versteht. Man sieht halt nur, ja, hat halt die falsche Anzahl von Buchstaben genannt. Und das ist eine Gefahr. Denn damit unterschätzen wir die Technologie und überschätzen sie gleichzeitig. Da ein Gefühl für zu bekommen, was denn neutral gesehen in der Mitte gerade passiert, was die Fähigkeiten sind, ist echt schwierig. Also gerade für den Laien. Na, auf der einen Seite, einfachste Dinge klappen nicht und auf der anderen Seite, sie ist dazu in der Lage, halt irgendwie Mathe-Olympiade halt zu spielen. Ja, krass. Aber was stimmt denn jetzt? Ja, etwas, mit wem wir Menschen nicht so gut umgehen können, ist, wenn mehrere Dinge gleichzeitig wahr sind. Na, nicht das eine oder andere ist wahr, sondern beides ist wahr. Auf der einen Seite ist sie manchmal strunzdumm, seien wir ehrlich. Und auf der anderen Seite hochgradig intellektuell, dass es weit über das hinausgeht, was so der Allgemeinheit leisten kann. Und beides stimmt. Beides ist richtig. Und das hilft uns aber nicht gerade halt, die Technologie einzuschätzen. Und so führt es halt zur Polarisierung. Wir gehen entweder davon aus, super toll, alles, wow, ne, die Welt wird morgen eine andere sein. Oder aber die Leute gucken sich an und denken, nee, das ist ja grenzenlos overhyped. Soweit ist es hier an der Stelle halt noch nicht. Ich beschäftige mich nicht weiter. Sowohl das eine als auch das andere sind falsch. Na, man darf aufgrund dieser kleinen, ich sag mal, Rückschläge nicht die Technologie komplett in die Tonne kloppen. Und auf der anderen Seite darf man aber auch nicht, weil sie halt jetzt irgendwelche tollen, spannenden Experimente macht, sie so weit überschätzen, dass wir morgen Opfer einer Roboter-Apokalypse werden. Und darin besteht ein Stück weit auch medienkompetenztechnisch heutzutage die Herausforderung.
Ich hatte den Eindruck, da hat sich bei dir viel Frust angestaut, Stefan.
Weißt du, ich bin eine Person der Umsetzung. Ich probiere aus, ich recherchiere und mache dann. Bei mir ist die Zeitspanne zwischen Wissensaufnahme und Umsetzung sehr, sehr kurz, weil ich halt am lebenden Objekt lernen möchte. Und da frustriert es mich, wenn ich sowas lese wie halt die Erzeugnisse teilweise von der Bundesregierung zur Staatsmodernisierung, die einfach für mich persönlich nur bla 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 sind. Ich weiß, vielleicht ist es total karrierehinderlich, wenn ich das so einfach offen kommuniziere. Keiner hört das gerne. Aber für mich ist es so. Ich nehme da kein Blatt vor den Mund. Für mich ist es ganz oft nur bla bla bla. Und man möchte etwas zeigen, man möchte etwas darstellen. Viele dieser Inhalte, die da produziert werden, sind so weit entfernt von der gelebten Realität einer jeden Behörde, dass ich mich schon wirklich fragen muss, ob denn nicht auf der Ebene der Bundesregierung die Leute jede Haftung verloren haben, halt zu eigentlich dem Kerngeschäft, der Fläche, den Verwaltungen, mögen sie auch noch so klein sein. Und ich finde, das ist etwas, was man sich heutzutage nicht mehr leisten kann. Und ich will jetzt gar nicht in Richtung Politik irgendwie abdriften und Rechtsruck und Linksruck und was auch immer an der Stelle. Aber dieses Unvermögen, runterzugehen auf die unterste Ebene und sich dort mit Leuchtturmprojekten zu beschäftigen, sondern immer nur in seinem kleinen Elfenbeinturm zu sitzen und dann halt mit den Mitteln da etwas symbolisieren zu wollen, irgendwie, ja, wir gehen voran, ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Also das sage ich ganz klar. Falls mir daraus irgendwelche Nachteile entstehen, sei es halt so, aber das ist meine Meinung. Ich finde, gerade die Leute, die im Bundestag sitzen, sollten alle bei mir, natürlich bei mir, bei wem sonst, bei mir ein KI-Seminar erhalten. Ich schule auch gerne den gesamten Bundestag. Ich bezweifle allerdings, dass die Leute Zeit haben werden. Ich schule gerne den gesamten Bundestag, alle Politiker, die da irgendwie sitzen, im Umgang halt mit KI, sodass sie auch bessere Entscheidungen treffen können. Die Realität sieht allerdings so aus, dass meistens die Entscheidenden noch am wenigsten Schulung zum Thema KI bekommen haben und deswegen auch die schlechtesten Entscheidungen zum Thema KI treffen. Aber jetzt, ich höre jetzt auf.
Naja, ist ja dein Podcast. Deswegen darfst du hier so viel frustriert sein, wie du willst. Magst du uns diese Episode nochmal zusammenfassen?
Ja, sehr gerne. Ich fasse das Ganze nochmal zusammen. Also, wir hatten die Modernisierungsagenda und ist aus meiner Perspektive mehr Schein als Sein. Ich habe sehr, sehr viele Fragen zur konkreten Umsetzung und auch zur konkreten Notwendigkeit des Passwortes KI innerhalb vieler der Unternehmungen, ob das wirklich sein muss oder ob das halt tatsächlich nur das, ja, ob das nur eine Art von Bullshit-Bingo ist. Ich bemängle hier ganz klar halt den Top-Down-Ansatz, dass man halt als Bundesministerium halt da mit gutem Beispiel vorangehen will, ist ja okay. Aber ich würde wünschen, dass auch kleine Gemeinden, Städteverwaltungen und so weiter und so fort entsprechend mitgenommen werden. Und dass die halt und ganz konkret, das ist meine ganz konkrete Forderung, dass diese einen Digitalisierungsgutschein bekommen von irgendwie 100.000 Euro pro Jahr, mindestens mal, eher 200.000 bis 300.000, und dann in der Lage sind, einen Digitalisierungsbeauftragten einzustellen und ihr Personal flächendeckend in Digitalisierungsthemen, wie zum Beispiel auch Projekt, Prozess und natürlich auch KI, zu schulen. Und dann können die aus eigener Kraft heraus alles angehen und sind eher ein Gesprächspartner auf der Bundesebene. Und vielleicht noch ein Punkt, der da mit drin steckt. Ich wünsche mir sehr, dass wenn eine solche AI-Gigafactory für, also was auch immer es heißen soll, nach Deutschland kommt, oder auch selbst nicht, wenn die halt in Europa stehen, verteilt, dass dann zumindest jede einzelne Verwaltung in Deutschland darauf Zugriff erhält. Dann haben wir über Moonshot-Projekte gesprochen. Na, das ist ein radikales Vorgehen, sage ich ganz ehrlich. Aber für Unternehmen, die seit ewig Zeiten in diesem Strudel drin stecken, wir müssen hier digitalisieren, aber wir können es nicht, weil einfach viel zu viele Leute aufeinandertreffen, viel zu viele Erwartungen, viel zu viele Zwänge und man einfach viel zu langsam ist, um mit dem Wandel in irgendeiner Form zu adaptieren, sich anzupassen, kann ein Moonshot-Projekt eine Brechstange sein, um aus dieser Haltung auszubrechen, aus dieser Resignation auch rauszukommen. Das ist die Brechstange, sage ich ganz offen, weil man oftmals mit dem Teilnehmerkreis brechen muss. Man muss brechen mit gängigen Prozessen, was Projektmanagement angeht. Man muss mit Entscheidungswegen gegebenenfalls auch mal brechen. Und man muss vieles radikal anders machen. Aber das, was am Ende halt dann da steht, kann auch um so vieles besser sein und die Organisation auch über Jahre hinweg so weit nach vorne bringen, anders positionieren gegenüber dem Wettbewerb, dass es durchaus lohnenswert ist, sowas mal zu machen. Und sagen wir mal ehrlich, viele Geschäftsführende wünschen sich sowas. Die wollen mal ausbrechen. Die wollen mal raus aus ihrem Hamsterrad und aus den Dingen, wie man es halt normalerweise so macht. Aber die Erfahrung, die ich auch gemacht habe, ist, dass wenn dann das mal zum Thema ist, dass dann auch ganz schnell gesagt wird, naja, wir machen das wieder auf alte Art und Weise, weil man sich dann noch nicht traut. Das heißt also, da ist Mut gefragt. Und auch Risikobewusstsein. Auch mal das Risiko zu suchen. Klar, das kostet Geld, aber längst nicht so viel Geld, wie die Digitalisierung die nächsten 5 bis 10 Jahre zu verschlafen. Naja, und letztes Thema war jetzt hier an der Stelle mit, was kann KI nicht so richtig gut? Und da habe ich auch vieles aufgezählt. Ne? Also sie scheitert oftmals halt an kleinsten Aufgaben, kann aber auf der anderen Seite gleich dann irgendwelche Mathe-Olympiaden halt tun. Sie hat wenig Verständnis für Räumlichkeit. Manchmal ist dieses Zufällige, was man ja auch an KI schätzen kann, gar nicht mal so zufällig. Und in der Bildgenerierung bekommst du die einfachsten Kommandos an der Stelle halt nicht hin. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch ganz viele Sachen, die halt schon richtig toll funktionieren. Und die Gefahr dahinter ist, dass ja, man entweder KI unterschätzt oder überschätzt. Und die Wahrheit liegt halt irgendwo dazwischen. Und das geht halt nur, indem man sich mit der Technologie beschäftigt, sich schulen lässt und eine eigene Meinung entwickelt, fernab des Hypes, der Emotionalisierung, die durch die Unternehmen halt vorgenommen wird, weil die davon profitieren, wenn alle Leute total begeistert sind. Aber oftmals, ich sag mal, der normale Nutzer, der scheitert eher an den Kleinigkeiten, an den Dingen, die nicht funktionieren und legt das Tool dann wieder weg. Damit ist aber halt quasi ein Stopp gesetzt zur Adaption dieser Technologie und wie man sie nutzbringend halt in eine Organisation einbringen kann. Und das ist dann eher schädlich halt für die Organisation. Denn nichtsdestotrotz sind halt die Dinge da, die gut funktionieren und die einen halt dann auch weiterbringen können. Von daher, ja, es gibt viel, was KI momentan noch nicht so gut kann. Aber das sollte einen nicht davon abhalten, damit zu experimentieren und alle positiven Aspekte, die sie bereits sehr, sehr gut hinbekommt, dann in Anspruch zu nehmen. Zur Wahrheit gehört ja schließlich auch, die Unternehmen tun alles, um Anwendungsfälle zu finden. Das ist ja genau das Thema. Wenn eine Technologie da ist, ein Werkzeug da ist, müssen Anwendungsfälle gefunden werden. Aber die Technologie ist jetzt so neu, gut, es wird seit 1940 daran geforscht, deswegen ist sie nicht so neu jetzt, aber was ich sagen will, sie ist so neu in den Köpfen der Leute, dass es einfach für viele der Werkzeuge noch gar keine Anwendungsfälle gibt. Nur wenn es keine Anwendungsfälle gibt, fragt man sich natürlich dann, warum wurde das Werkzeug denn, für was wurde das Werkzeug konzipiert? Und das ist die Schwierigkeit. Ne? Man muss jetzt erst halt die Anwendungsfälle finden. Und sie gab es nicht, als man das Werkzeug gebaut hat. Es gab nicht ein handfestes Problem, als man erfunden hat, dass die KI jetzt den Bildschirm übernehmen kann und halt im Internet browsen kann, stellvertretend für einen. Wie das jetzt der Cloud Atlas Browser oder halt von Perplexity halt Komet kann, sondern man hat es einfach gebaut, weil geht. Nur, was ist der Anwendungsfall? Also, wofür brauche ich das dann? Wann muss ich denn jemanden abseits einer normalen Google-Suche oder Internetrecherche über meinen Browser im Internet recherchieren lassen? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Mir ist noch kein Anwendungsfall eingefallen. Das heißt aber nicht, dass die Technologie nicht in Zukunft hilfreich sein könnte. Naja, und das macht es natürlich halt für den Otto-Normal-Benutzenden einer Technologie, macht es halt schwer, ihren Wert einzuschätzen. Das war's mit dieser Episode. Digit, wenn jemand hier seine Frage zum praktischen Einsatz von KI in Unternehmen oder Verwaltungen stellen möchte, wie kann sie oder er uns am besten erreichen?
Das ist ganz einfach. In den Shownotes finden Sie einen Link zu unserem Frageformular. Einfach da eingeben und in einer der nächsten Episoden antworten wir.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen dieses Format gefällt, freuen wir uns über 5 Sterne überall, wo es Podcasts gibt. Bleiben Sie neugierig und bis bald.